Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast, der zweiten Folge in dieser Woche, denn es ist aktuell für euch Freitag, wenn ihr diese Folge regulär hört, oder ihr hört sie bereits am Mittwoch oder Donnerstag, ganz flexibel, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt für 3,57 € inklusive Mehrwertsteuer. Da sind wir sehr dankbar für und das honoriert unsere Arbeit, die wir hier wöchentlich, zweimal wöchentlich machen. Wunderbar, wir freuen uns, und wenn ich wir sage, dann inkludiert das nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch den besten Podcast-Partner, den ich mir vorstellen könnte. Hallo Kevin, hallo Kevin Schulte.
Ja, hallo Micha Wattenberg. Ich hoffe, die Seeluft tut dir gut. Zweite Folge.
Ja, von der Nordsee aus, ne? Von der Nordsee. Das wissen jetzt die Leute natürlich nicht. Die habe ich das schon gezeigt. Oder wer uns auf Instagram folgt, der weiß das natürlich. Ich habe hier einen Blick von der Insel Wangerooge direkt 40 Meter voraus auf den Deich, dahinter die Nordsee, und am Horizont sehe ich Halesiel, das Festland. Es ist wunderbar, einer der schönsten Orte, wo ich jemals gepodcastet habe, und ich würde sagen, heute in dieser Folge sind meine Gedanken frei wie die Möwen am Himmel vor mir.
Ja, wunderbar. Vor allen Dingen für die Themen, die wir heute besprechen wollen. Wir hatten es ja schon in der regulären Mittwochsfolge angekündigt, was heute Thema ist. Einmal wollen wir über diesen Saudi-Arabien-Vorstoß in Anführungsstrichen von Barry Hearn sprechen, die WM doch in die Wüste zu schicken, perspektivisch. Dann wollen wir sprechen über die Premier League Reform. Wir haben da ja mal was angekündigt. Wir haben ja in einem Premier League Spezial nach Ende der Premier League haben wir ja unsere Ideen zum Besten gegeben, und wir wollen heute ja nochmal daran anknüpfen.
Definitiv. Wir haben uns da nochmal Gedanken gemacht. Wir haben uns nochmal mit einigen Leuten kurz geschlossen und wir haben definitiv auch auf das Feedback aus der Community gehört und das Ganze nochmal so ein bisschen, ja, verschmilzen lassen, auf die Kritikpunkte gehört, die es an der einen oder anderen Stelle gab. Und jetzt sind wir, glaube ich, zu einem sehr, sehr guten Ergebnis gekommen, und damit können wir auch reinstarten. Also nochmal, wir gehen gedanklich zurück ein paar Wochen zur Premier League und wie man das für das kommende Jahr besser machen könnte. Ihr erinnert euch an die Vorschläge von Kevin und mir, die wir gemacht haben. Es gab da auch eine Umfrage, wo einige von euch auf Spotify abgestimmt haben. Und Kevin, wie ist diese Umfrage denn generell erstmal ausgegangen?
Knapp 2/3 der Beteiligten haben sich für deinen Vorschlag entschieden, und ich bin natürlich ein guter Demokrat und beuge mich dem. Aber natürlich habe ich nochmal alles versucht und habe natürlich... Wir kennen das so aus dem Bundestag, es geht ja kein Gesetz raus, wie es reingegangen ist, und frei nach dem Motto habe ich natürlich trotzdem nochmal meine Fühler ausgestreckt nach Wangerooge an die Nordsee und habe natürlich dafür getrommelt, hier doch noch ein paar Elemente auch von meinem Vorschlag dann zu implementieren. Nein, kleiner Spaß. Also wir waren uns sehr, sehr schnell einig, dass im Prinzip die Kritik bei beiden Vorschlägen eine ähnliche war und wir dann die Vorzüge von meinem Szenario, die Vorzüge von deinem Szenario zusammengerührt haben, ein bisschen was von allem am Ende steht da jetzt final, und das wollen wir euch jetzt vorstellen.
Genau, dann lass uns das durchgehen. Also es waren, wie du gesagt hast, mehr Stimmen für meinen Vorschlag. Wir haben also meinen Vorschlag als Grundlage genommen, die guten Sachen aus deinem Vorschlag mit rein, plus dann nochmal einen auch ganz anderen Aspekt, was bemängelt worden war. Und in erster Linie waren es zwei Hauptkritikpunkte, die genannt worden sind. Kritikpunkt Nummer 1 war, die Topspieler sind für 5 Wochen weg. 4 Leute an der Zahl wären das gewesen. Aus PDC-Sicht vielleicht ein bisschen kritisch. Ich persönlich hätte damit jetzt immer noch nicht das Problem und würde die anderen Matches genauso interessant finden. Aber die Premier League ist ja auch eben eine Art Showveranstaltung für die breite Masse, um Leute für den Sport zu begeistern, beim Dartsport zu halten, nachdem sie mit der WM eingestiegen sind, etc. pp. Deswegen das einer der Kernkritikpunkte. Und der zweite Kernkritikpunkt, der genannt wurde, oder ich sag mal, ja, 2,5 gibt es eigentlich noch, oder 2 Kernkritikpunkte weitere. Also einer war noch, dass zu viele Spieler bei deinem Szenario zu früh rausfallen. Also da, weil du hattest ja 8 Wochen, die gespielt wurden, jeweils 4 in einer Gruppe, dann fallen 4 Spieler aus jeder Gruppe raus, da die zu früh weg. Und es gäbe eventuell nicht die Local Heroes auf dem heimischen Boden, weil in zwei Gruppen gespielt wird. Angenommen, du hättest einen deutschen Spieler mit dabei, wie Martin Schindler, könntest du nicht garantieren, ob er in Gruppe A oder Gruppe B kommt und dann in dem Zyklus auf heimischem Boden in Berlin in der Mercedes-Benz Arena präsent ist oder gerade in dem Zyklus einer anderen Gruppe unterwegs ist.
Und genau das, was du jetzt zuletzt angesprochen hast, sprich die Local Heroes, die waren ja in keinem unserer Vorschläge dabei. Die gab es mal, bedingt natürlich durch diese Contender-Regelung. Das war ja, glaube ich, auf die Verletzung von Gary Anderson, auf den kurzfristigen Ausfall damals gefußt, hat sich dann wirklich gut bewährt. Im zweiten Jahr lief es schon deutlich schlecht, aber trotzdem, das ist wirklich eine super Möglichkeit, um dann auch Spieler heranzuführen. Und deswegen haben wir jetzt in unserem finalen Vorschlag, den wir jetzt vorstellen wollen, die Local Heroes tatsächlich drin. Und wir haben eben sichergestellt, dass es eine gewisse Mindestanzahl an Spieltagen gibt. Nicht 4, wie es in meinem Szenario gewesen wäre für alle Spieler, sondern 5. Verteilt dann eben auf 10 Wochen in 2 Gruppen.
Genau, dann lass mich den Vorschlag, wie er jetzt final ist, gerade einmal vorstellen. Das ist der Vorschlag, den findet ihr übrigens auch in den Shownotes in der Beschreibung dieser Podcast-Folge als PDF zum Download. Da seht ihr alles nochmal sehr schön optisch und auch beschrieben, belegt, begründet und so weiter und so fort. Deswegen gerne mal runterscrollen, auf den Link klicken, dann könnt ihr da jetzt sogar mitlesen oder euch das als Poster ausdrücken und an die Kühlschranktür hängen. Lass uns das jetzt einmal durchgehen. Diesen Vorschlag, du hast es richtig gesagt, es sollen Local Heroes wieder zurückkommen, also die Contender quasi, um genau diesen Punkt anzugehen, dass die lokalen Spieler eben auch daheim sind. Die Premier League wäre wie folgt aufgebaut. Es sind immer noch 2 Gruppen à 8 Spielern. Es werden aber nicht mehr 16 Spieler von der PDC eingeladen, sondern nur in Anführungsstrichen 14. Die Top 8 der Welt sind sicher mit dabei und dann werden 6 Wildcards gewählt, die von der PDC gepickt sind, und auf jede dieser beiden Achtergruppen wird dann zusätzlich noch ein Local Hero für einen jeweiligen Spielort für eine jeweilige Woche verteilt.
Und das betrifft eben die erste Phase der Premier League, die geht bis einschließlich zur 10. Woche. Das heißt, wir teilen in 2 Gruppen auf, einmal in die rote Gruppe, da haben wir die Spieler auf den Weltranglistenpositionen 1, 4, 5 und 8. Plus eben 3 Wildcards und dann an jedem Abend in den ungeraden Wochen, Woche 1, 3, 5, 7 und 9, einen Local Hero. Das gleiche, den Local Hero und 3 Wildcards haben wir in der blauen Gruppe, plus eben die Spieler auf den Weltranglistenpositionen 2, 3, 6 und 7, sodass wir das altbewährte Format an jedem Abend haben mit 8 Spielern, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Es gibt natürlich auch weiterhin das Punktesystem. Der Local Hero, sollte er eine oder mehr Partien an einem Abend gewinnen, kann natürlich keine Punkte sammeln, aber er kann natürlich bei optimalem Verlauf, wenn er 3 Spiele gewinnt, auch den Abend sich krallen und dann eben die 10.000 Pfund Preisgeld mitnehmen. Das wäre also das System für die ersten 10 Wochen der Premier League. Wie gesagt, die rote Gruppe spielt in den ungeraden Wochen, die blaue in den geraden Wochen, und dann machen wir einen Cut nach 10 Wochen.
Genau, so hast du 10 Wochen das beste Entertainment, auch mit mindestens einem Local Hero mit dabei. Das heißt, in dem Beispiel noch einmal gerade ganz kurz, wenn ein Martin Schindler dann in Berlin gerade in der anderen Woche dran wäre und nicht in Berlin spielen würde, hätte man immer noch einen Gabriel Clemens oder Ricardo Pietrzko dort mit dabei und mindestens einen Local Hero vertreten. Dann nach den 10 Wochen gehen wir in die 2. Gruppenphase, da ist der Cut-Off, und da setzen sich die ersten 4 Spieler einer jeweiligen Gruppe durch und qualifizieren sich für Gruppe C. Das ist die 2. Gruppenphase in den Wochen 11 bis 16. Dementsprechend fallen die Spieler auf den Plätzen 5, 6 und 7 nach 10 Wochen aus der Premier League raus und sind aus dieser Saison raus. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir beide ja auch implementiert hatten, dass man keinen extrem formschwachen Spieler 16 Wochen mit durch die Premier League schlüren möchte und so weiter. Aber es ist eben jetzt hierbei, dass 3 Spieler rausfallen, das allerdings erst nach 10 Wochen. Und dann werden die Wochen 11 bis 16 gespielt in der neu gebildeten Gruppe. Das heißt, hier entstehen wie bislang in unseren beiden Vorschlägen auch nochmal neue Paarungen, aber ohne dass Top-Spieler für 5 Wochen aussetzen müssen. In diesen 4er-Konstellationen in der Gruppe C, die gebildet wird, nehmen die Plätze 1 bis 4 aus der ersten Gruppenphase auch noch einmal Punkte mit. Kevin, welche Punkte nehmen Sie mit und warum?
Die beiden Gruppen Ersten nehmen 5 Zähler mit, starten also mit plus 5 Punkten in diese Gruppe C, in die zweite Phase der Premier League. Die Gruppen Zweiten nehmen 3 Punkte mit, die Gruppen Dritten 2 Zähler und die Gruppen Vierten nehmen dann keinen Punkt mehr mit, damit eben auch die Leistungen in der ersten Phase entsprechend honoriert werden. Das haben wir jetzt einfach als notwendig erachtet, um da dann eben nicht wieder komplett bei Null anzufangen. Das wäre ja auch ein bisschen unfair gegenüber den Spielern, die sich da enorm gut präsentiert haben im Verlauf der ersten Premier League Turnierphase.
Genau, und diese Punkteaufteilung mit 5, 3, 2 Punkten kommt euch natürlich allen bekannt vor. Das sind genau die Punkte, die es an einem Abend bei der Premier League zu gewinnen gibt für die jeweilige Tabelle. Das heißt, die Punkte, die man mitnimmt aus der ersten Gruppenphase, sind quasi wie die Punkte, die man bekommen kann an einem weiteren Abend. Das heißt, man hat quasi als Gruppenerster dann einen Tagessieg Vorsprung. Es ist immer noch alles drin, dass ich an den 6 Spieltagen alles noch tun kann, aber es ist eben ein kleiner Benefit, den man hat, weil man eben in der ersten Gruppenphase gut performt hat. Dann werden die Wochen 11 bis 16 im gleichen Format wieder gespielt, aber wir haben jetzt natürlich andere Paarung, weil sich eine neue Gruppe gebildet hat. Und dann nach den weiteren 6 Wochen, wenn die Woche 16 einschließlich durch ist, dann ist der Cut-off ganz normal für die Playoffs, wie bisher auch. Die ersten 4 Plätze gehen in Woche 17 in die Playoffs, spielen die beiden Halbfinalspiele und das Finale und dort wird dann der Sieger der jeweiligen Premier League Saison entsprechend gekürt.
Ja, die Wochen 11 bis 16 haben sich quasi kaum verändert im Vergleich zum bisherigen Format, nur dass natürlich punktetechnisch alles enger zusammenrücken wird. Ja, es wird die Spieler geben, die eben mit Bonuspunkten reinstarten, aber trotzdem ist das ja eine ganz andere Ausgangslage, wenn der Erste und Zweite 5 Zähler mehr haben als der Siebte und Achte und dann nur noch 6 Wochen zu gehen sind. Also man müsste jetzt sich mal die Premier League-Tabelle aus dieser Saison vom 10. Spieltag anschauen, wie auseinandergedriftet das Feld schon war und dass ein Peter Wright dann schon nicht mehr mit den Playoffs planen konnte oder auch ein Gervin Price kaum noch, ist auch klar. Dementsprechend viel mehr Spannung. Wir haben dann den Vorteil, dass keine Spieler vorzeitig sich für diese finale Runde qualifizieren, wie das in deinem Format der Fall gewesen wäre, sondern die PDC kann hier mit den absoluten Top-Begegnungen aufwarten, aber eben nicht über 16 Wochen immer die gleichen Partien reproduzieren, sondern dann eben Littler gegen Humphreys vielleicht nur noch 6-mal in der Premier League, wenn überhaupt, beziehungsweise dann eher so 3-mal oder wie auch immer sich das dann ausgestalten wird. Aber das wäre jetzt in diesem Szenario eine, wie ich finde, deutliche Verbesserung. Und dann hinten raus ist ja alles wie bisher. Die Plätze 1 bis 4 gehen ins O2 nach London oder wo auch immer dann die Finals stattfinden. Und dann wird der Premier League Champion ausgespielt.
Es sind quasi einfach alle positiven Punkte noch beinhaltet und die negativen soweit ausgebessert. Also ich glaube, da haben wir auf die Kritik gehört. Wie gesagt, gerne auch nochmal in die PDF reinschauen. Das ist jetzt unser finaler Beitrag oder Vorschlag zur Premier League Verbesserung, Premier League Veränderung. So werden wir das auch mal bei der PDC einreichen und dann mal schauen, was passiert. Die Erfolgsaussichten sind natürlich ähnlich gering wie die Saudis, dass sie die WM bekommen. Aber mal schauen, was daraus passieren wird.
Und wir haben euch auch noch ein Beispielszenario an die PDF gehangen, wo einfach mal die Spieler jetzt in diese Gruppen sortiert sind, je nachdem, wo sie eben in den Top 8, an welcher Position genau sie nach jetzigem Stand nach der nächsten WM stehen würden, plus dann auch mal beispielhaft ein paar Spieler die Wildcard gegeben. Natürlich darf ein Martin Schindler da nicht fehlen oder auch ein Luke Littler, plus dann eben den Local Hero als Platzhalter. Am Ende hast du jetzt einfach dich da mal ausgelebt und da führte das zu den Halbfinals Littler gegen Bunting und Humphreys gegen Michael van Gerven und Bunting gegen Michael van Gerven. Das Einzige, was fehlt, Bunting gegen Michael van Gerven im Finale. Wer gewinnt in dem Szenario?
Ja, da müssen wir eigentlich nicht weiter diskutieren. Ne? Das ist der GOAT, der People's Champion. So. Es kann nur The Bullet, Stephen Bunting, sein.
Also in dem Beispielszenario gewinnt Stephen Bunting die Premier League und alleine deshalb müsste man ja schon unseren Vorschlag sehr, sehr gut finden. Das aber nur am Rande. Nein, also das findet ihr alles in der Folgenbeschreibung. Und jetzt hast du Saudi-Arabien schon angesprochen. Der Elefant im Raum, er wird jetzt von uns ein bisschen seziert.
Ja, wir müssen darüber sprechen. Es ist ein Thema, was in den letzten Wochen so ein bisschen aufgeploppt ist. Barry Hearn hat das in einem Interview erzählt. Es wurde dann aufgegriffen. Es gab einen Artikel drüber. Der wurde dann von Gervin Price geteilt. Da auch noch ein paar Gedanken von ihm auf Instagram mit darunter geschrieben. Wir kennen's. Der Beitrag ist mittlerweile auch schon wieder gelöscht. Aber lass uns da jetzt gerne drüber sprechen. Im Grunde geht es darum, über was wir auch schon vor einiger Zeit mal gesprochen haben hinsichtlich der WM mit steilen Thesen und so weiter und so fort. Was passiert mit der WM? Sie wird nicht auf ewig im Ellipelli bleiben können, zumindest nicht in den Lokalitäten, wo sie jetzt gerade ist. Da gibt's aber noch diverse Optionen und jetzt wurde gerade so ein bisschen, ja, jetzt nicht irgendwie was angekündigt und nichts Konkretes verkündet, aber zumindest mal so durch die Blume suggeriert, dass eventuell Interesse bestände oder es die Optionen gäbe, das Turnier nach Saudi-Arabien zu verlegen.
Ja, ganz konkret hat Barry Hearn, er ist ja nicht mehr in Amt und Würden, das hat ja sein Sohn übernommen, aber er ist natürlich so der Elder Statesman jetzt im Rahmen der Professional Darts Corporation und der hat Folgendes gesagt: Saudi-Arabien sei nicht mehr weit davon entfernt, so ein Event auszurichten. Größtes Hindernis stand jetzt, Thema Alkohol, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, aber ja, in dem Szenario, das Barry Hearn aufmacht, hat es eben vor allen Dingen wirtschaftliche Vorteile für die PDC. Demzufolge könnte auch mehr Preisgeld ausgeschüttet werden, es könnten mehr Zuschauer dort Platz finden. Das Fernsehgeld würde eben deutlich steigen, würde Barry Hearn jetzt weiterhin formulieren, wenn er jetzt hier so eine Brandrede für Saudi-Arabien hält. Aber ja, es war jetzt nicht so das ganz klare Plädoyer, dass das jetzt da relativ zeitnah stattfinden soll. Aber es war schon relativ stark so formuliert, dass er davon ausgeht, dass das bald der Fall ist, früher oder später.
Ja, also er hat das, glaube ich, in einem Interview im Mirror gegeben und ich habe dir damals, als ich das direkt gesehen habe, die Aussage geschickt. Ich war erstmal ein bisschen verwirrt beim Lesen, weil er das irgendwie so ausdrückt, dass er viermal in jegliche Richtung navigiert. Also erst schiebt der Text so in eine Richtung mit, ich will nach Saudi-Arabien hin, dann wieder zurück, warum nicht, dann aber doch wieder hin und am Ende kommt es dann irgendwie so dabei heraus, dass es die Option offen lässt, dass er sagt, das Interesse von Saudi-Arabien ist da, warum machen wir das eigentlich nicht? Ja gut, Thema Alkohol bei den Fans wäre eine große Sache, warum das dann nicht gehen würde, weil das wäre in Saudi-Arabien auch bei Sportevents und so weiter verboten. Aber er sagt, dass er glaubt, dort könnte er wesentlich mehr Tickets verkaufen. Also er hat hier jetzt gesprochen, aktuell werden im Ellipelli 90.000 Tickets verkauft. Die waren ja in diesem Jahr auch unfassbar schnell weg. Auch nochmal ein Argument, über was wir gleich sprechen werden. Und er sagt, es würde wahrscheinlich sehr einfach gehen, in Saudi-Arabien mindestens 250.000 Tickets zu verkaufen für die WM.
Und was mich so ein bisschen hat stutzig gemacht, ist folgende Aussage, dass er dem Mirror im Interview sagt, ganz konkret, er habe mit den Saudis bereits gesprochen und dass diese begeistert waren, das wundert mich jetzt nicht. Thema Sportswashing, wir haben in Bezug auf Bahrain hier vor der erstmaligen Austragung im Podcast im Jahr 2023 schon ein Interview mit Sebastian Sohns, dem Naustex-Experten, geführt und er hat uns da natürlich ein bisschen was zu erklärt. Müsste man natürlich dann nochmal anfragen, wenn das hier alles konkreter werden sollte. Aber ja, also das wiederum macht ja klar, dass das ein ernsthafter Gedanke ist und dass da jetzt nicht irgendwie der alte Mann ums Eck kommt und da irgendein wirres Interview gibt. Also so ist es ja nicht, ne? Barry Hearn ist voll zurechnungsfähig und er wird so ein Interview auch nicht ohne Hintergedanken geben. Ja, ich kann diesen wirtschaftlichen Aspekt nachvollziehen. Das sind ja einfach Zahlen, die man aufstellen kann. Und wenn er dann damit argumentiert, dass das Fernsehgeld dadurch steigt, dass man in Saudi-Arabien das Turnier einfacher mit 128 Teilnehmern austragen könnte, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt der größte Pluspunkt dann wäre, ob dann nur, weil dann irgendwie noch ein Teilnehmer aus Papua-Neuguinea oder drei mehr aus Amerika da sind und so, dass dann da so viel mehr Fernsehgeld fließt, weiß ich nicht. Ich denke, eher ist das stärkere Argument die 250.000 gegen die 90.000, wenngleich ich mir dieses Szenario nicht vorstellen mag, weil guck dir mal an, was in Bahrain los ist, ohne die ganzen Experts, die dann da, also irgendwelche Engländer und Europäer, die sich dieses Turnier anschauen, wäre da ja noch weniger los gewesen bei den bisherigen Veranstaltungen.
Gehen wir da gleich in die Argumente, die du gesagt hast, direkt rein. Eine Sache möchte ich noch ganz kurz sagen, weil du das angesprochen hast, ist ein guter Punkt. Barry Hearn ist, auch wenn er jetzt nicht mehr da voll funktionstüchtig ist, ist trotzdem ein knallharter Geschäftsmann, der sowas nicht ohne Hintergedanken einfach so mal erzählt. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, wie er will jetzt noch nicht offen sagen, dass da jetzt konkret irgendwas geplant ist. Aber ohne ihm jetzt irgendwas zu unterstellen, dass das so nach dem Motto ist, jetzt gerade in der Sommerzeit erzähle ich sowas erstmal, dass es potenziell die Möglichkeit gäbe, um da den Weg so ein bisschen dazu zu bereiten, wenn irgendwann die finale Entscheidung und Ankündigung kommt, um dann zu sagen, ja, wir haben ja schon hier auch damals schon was geteilt und da jetzt uns Gedanken gemacht und so weiter und so fort. Dann lass uns gerne einmal über den Standort Saudi-Arabien sprechen, bevor wir dann auch noch auf ein paar andere Alternativen, was mit der WM in der Zukunft passieren könnte, zu sprechen kommen. Du hast es angesprochen, erstmal dieses Szenario 90.000 Tickets, 250.000 Tickets. Was ist überhaupt damit? Ich meine, jetzt aktuell ist klar, dass es an sich zu wenige Tickets gibt. Die Tickets sind bei der letzten WM, und das war noch ohne den Luke Littler-Hype, das war ja noch davor, nicht mal mehr in den offiziellen Verkauf gegangen. Die sind alle im Vorverkauf weggegangen. 90.000 Tickets. Das ist jetzt natürlich in London. Jetzt muss man aber überlegen, würden 250.000 Tickets in Saudi-Arabien verkauft werden?
Ja, das ist ja genau die Frage, die ich eigentlich mit einem klaren Nein beantworte. Das kann ich mir kaum vorstellen, es sei denn, man verschenkt die Tickets regelrecht. Weil ansonsten, ja, hast du eben dann nicht viel gewonnen auf der Ticket-Ebene. Und was ich viel gewichtiger finde als Argument, du kannst auch außerhalb von London eine deutlich größere Halle anstreben.
Du kannst auch in London eine größere Halle anstreben. Kommen wir auch gleich drauf.
Auch Barry Hearn hat erstmal selbst gesagt, der Zwischenschritt, der erstmal erfolgen muss, wäre, aus der West Hall in die Main Hall zu gehen, im Alley Pally. Da hast du dann direkt 6.000 Plätze pro Session. Und das würde ja schon deutlich was ausmachen. Und ich glaube, ja, die WM, der Hype-Train ist immer riesig, aber das wäre alleine schon ein Rieseneffekt. Und dann will ich mal gucken, ob da überhaupt jede Nachmittagssession am vierten Turniertag dann überhaupt ausverkauft wäre. Und dann müsste man mal weitersehen. Also für mich ist es der dritte Schritt vor dem zweiten. Und Saudi-Arabien, wegen der Vielzahl an Zuschauer, die man dann da reinbringen könnte, zu wählen, ist natürlich vorgeschoben. Am Ende geht es auch nur ums Geld, machen wir uns nichts vor. Da geht es nur ums Geld.
Ja, ja.
Es geht natürlich nur darum, dass Saudi-Arabien sich dieses Sportevent mal wieder kaufen würde, wie auch Saudi-Arabien, alle Nachbarländer etc. das seit Jahren und mittlerweile Jahrzehnten machen. Das hat klein angefangen mit irgendwelchen U17-Weltmeisterschaften im Fußball und so. Das war dann der vorläufige Höhepunkt, die WM 2022 im Fußball in Katar. Es ist ja nichts Neues. Und die PDC ist auch auf diesen Zug eingestiegen, indem man dieses World Series Event in Bahrain seit jetzt ja im zweiten Jahr veranstaltet hat.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
ganz grundsätzlich, ich glaube, das ist klar, aber wir können das gerne, damit es wirklich jeder verstanden hat, nochmal sagen, dass wir es grundsätzlich sehr kacke finden, wenn die Sportevents irgendwo in diese Region wegen des Geldes ohne irgendeinen sportlichen Hintergrund oder eine Sportkultur in den jeweiligen Sportarten hingehen und die dann nur wegen des Geldes sind. Es haben schon viele Sportarten diesen Weg vollzogen. Ein bisschen ist das mit dem Bahrain Darts Masters ja auch gekommen. Bei all den Scherzen, die wir darüber machen, ist es aber eines der unwichtigsten Turniere. Die WM ist aber quasi der heilige Gral unter den Dart-Turnieren und da einfach das Wichtigste der wichtigen Turnieren. Und damit jetzt nach Saudi-Arabien zu gehen, wäre halt einfach ja sehr bescheiden und würde da einfach auch, glaube ich, vielen Fans sauer aufstoßen und das auch vollkommen zu Recht. Jetzt aber zu dem Punkt mit den Tickets. Es geht da nur ums Geld. So ein Ticket im Ellipelli zahlst du jetzt aktuell irgendwo je nach Session und je nach Sitzplatz zwischen 30 und 100 Pfund für. Man müsste dann natürlich schauen, bei dieser Viertelmillion Tickets, du hast gesagt, wenn man fast Tickets verschenkt, was passieren würde, wenn nicht einfach so die Tickets angeboten werden würden, sondern die Tickets sind zwischen 50 und 200 Euro. Dafür ist aber ein Flug mit, weiß ich nicht, irgendeiner arabischen Airline mit dabei und noch zwei Übernachtungen im Fünf-Sterne-Hotel. Weil ich glaube, dann würdest du auch genügend Leute und Partypublikum aus Europa nach Saudi-Arabien locken, um sich die WM anzuschauen.
Ja, wobei, da dürfen wir den Aspekt des Bierkonsums nicht vergessen. Also in Katar war das ja dann auch irgendwie reguliert möglich alles, ne? Aber ich glaube, gerade beim Darts, das Darts-Publikum hätte, glaube ich, dann nicht so viel Bock. Ja, wenn das irgendwie jetzt da schön eingebunden ist in einen Urlaub oder so, aber den muss man auch irgendwie selbst finanzieren. Aber wenn das Darts-Event als solches dann fast alkoholfrei ablaufen würde, glaube ich, das kann sich auch Barry Hearn nicht vorstellen im Übrigen, das hat er ja auch durchblicken lassen in dem Interview, aber dann glaube ich, dass das irgendwie so dann nicht stattfinden würde. Also es bräuchte da vor allen Dingen, glaube ich, eine Lockerung, eine Liberalisierung, zumindest bezogen auf dieses Turnier. Worauf ich aber nochmal hinaus will, ist dieser Faktor, wir sprechen jetzt sehr viel über Zuschauerkapazitäten und was das dann vielleicht kosten würde. Ich denke, du bewegst dich da auf dem richtigen Weg, wenn du dir vorstellen kannst, dass das irgendwie dann krass subventioniert wird und man da irgendwie dann so Pakete schnürt, die dann sehr erschwinglich sind im Vergleich zu vielleicht einem normalen Urlaub irgendwo in Übersee. Weil ich glaube auch, dass am Ende geht es darum, gute Bilder zu produzieren. Es geht um Sportswashing und Saudi-Arabien wird verdammt nochmal viel Kohle zahlen. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich auch an Hörn habe für dieses Interview, weil das kommt da nicht so richtig durch. Also das sind für mich vorgeschobene Argumente, ob man da jetzt mit 128, 96, 256 oder 512 Spielern spielt, ist doch völlig Latte. Am Ende wird Saudi-Arabien ein Batzen Geld dafür hinlegen, sollte es soweit kommen eines Tages. Und dann wird die PDC das machen, weil sie streng dem Geld natürlich hinterherläuft. Das kann ich auch gar nicht nur verschmähen, aber trotzdem, auch hier gilt, wie das bei allen Fußballverbänden etc. gilt und allen anderen Sportverbänden, es gibt auch noch mehr als das Geld.
Ja, das stimmt. Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, den wir gefühlt bei jedem dritten kritischen Thema einmal ansprechen, dass die PDC halt kein Verband ist, sondern ein Wirtschaftsunternehmen. Und dann ist man eben nochmal wesentlich offener dafür, dieses Geld halt anzunehmen und dahin zu gehen. Und ich glaube, das ist jetzt auch eine Steilthese, was ich jetzt nicht so belegen kann, aber ich glaube auch, dass wenn entsprechende Ankündigungen kämen, dass dann viele der Tourkarteninhaber oder WM-Teilnehmer sagen würden, ja, lass uns das machen. Also angenommen, die PDC würde im Hintergrund Gespräche mit Saudi-Arabien führen und würde dann nach diesen Gesprächen jetzt mal im Geheimen auf alle WM-Teilnehmer, auf die Tourkarteninhaber zugehen und sagen, ihr habt jetzt die Wahl, entweder WM, wie sie jetzt bislang ist, im Ellipelli in London oder wir verlegen das nach Saudi-Arabien. Dafür gibt's für alle dann doppeltes Preisgeld, gratis Reisen hin und her. Und für die Dauer der WM kriegt ihr vor Ort noch ein Fünf-Sterne-Hotel im schönsten Resort hier, was auch immer, gestellt. Da könnt ihr die ganze Zeit bleiben und dann geht's nach der WM wieder nach Hause. Ich glaube, wenn es eine anonyme Abstimmung wäre, wären mehr als 90% der Tourkarteninhaber für diese Änderung.
Ich hätte jetzt auch in eine ähnliche Kerbe geschlagen. Ich habe mich gerade, während du ausgeführt hast, gefragt, wie viel Prozent würden das machen und ich hatte im Kopf die 95 stehen. Ich glaube, es würde fast jeder machen. Gerade in der Darts-Welt, glaube ich, lebt auch noch sehr ausgeprägt dieser Irrglaube von Sport und Politik kann man trennen. Ist mein Take, so wie ich die Leute einschätze. Man kennt ja einige auch hinter den Kulissen und so. Ich glaube, da hätten wenige ein Problem mit, wenige hätten Skrupel damit. Und dann lass uns doch mal kurz über Gervin Price sprechen.
Ja, können wir gerne machen, denn Gervin Price hat zu diesem, also es war erstmal ein bisschen kurios, es hat Barry Hearn dieses Interview gegeben im Mirror. Dann hat eine Dartseite daraus ein Posting gemacht. Das hat Gervin Price dann gescreenshottet, bei sich auf Instagram geteilt mit der Aussage von Barry Hearn in der Zeitung auf der Dartseite, nun jetzt also bei Gervin Price, und hat dann auch seine Meinung dazu geäußert. Also wir kennen die Meinung von Gervin Price zu der WM, der nicht unbedingt so unfassbar heiß darauf ist, dass die WM im Ellipelli bleiben muss, dass er jetzt aber so stark, ich sag jetzt mal, Befürworter davon ist, dass man die WM auch nach Saudi-Arabien vertagen könnte. Das war bislang nicht bekannt.
Genau so ist es. Gervin Price hat sich bei Instagram wirklich wohlwollend geäußert, auch wenn man so ein bisschen brauchte, um diesen Tweet zu durchdringen, weil man erst nicht wusste, woher kommt das jetzt? Wer sagt da irgendetwas? Wer zitiert das? Was will jetzt Gervin Price damit? Naja, auf jeden Fall hat das jetzt aber auch schon wieder gelöscht, ne?
Ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen wieder Gervin Price. Also ich glaube, er ist sich da auch selber über die Reichweite, die er hat, mit rund 300.000 Followern einfach nicht bewusst, was das dann auch einfach für Wellen schlagen kann, weil er jetzt auch nicht Dartspieler XY bei der PDC ist. Und er hat das sehr in eine Richtung gepusht, hat dafür auch relativ viel Kritik in den Kommentaren bekommen. Aber so, ja, jetzt nicht wortwörtlich, aber so im Sinne hat er gesagt, ja, warum machen wir das eigentlich nicht? Ich sag mal so, vielleicht wird's Zeit, dass die Leute beim Dart gar nicht so viel Alkohol trinken, und ansonsten in England, und wenn sie Alkohol trinken wollen, wenn das das Argument ist, hat man ja immer noch die Premier League. Also so in dem Sinne hat er argumentiert, aber ich weiß jetzt nicht, warum er da unbedingt nach Saudi-Arabien hinwollen würde, außer es gäbe irgendwie mehr Geld, weil ich weiß nicht, ob die Atmosphäre für ihn angenehmer wäre, als sie das im Ellipelli ist.
Aber das wird der Wunsch sein von Gervin Price. Gervin Price ist ja dafür bekannt, dass er auch mal fordert, dass der WM-Austragungsort rotieren sollte, dass man nicht immer am gleichen Ort spielen sollte, dass man vielleicht auch mal nach Cardiff geht, vielleicht dann auch eben mal nach Riad, keine Ahnung. Aber ich glaube, das steckt so ein bisschen hinter. Gervin Price ist jetzt aber genau einer dieser 95% Spieler, wo ich überhaupt keine Bedenken hätte, dass er sofort dabei wäre und auch da jeden schönen Saudi-Werbefilm mit seiner Präsenz bereichern würde. Ich denke, das wundert jetzt auch keinen unserer Zuhörer, aber das ist einfach Gervin Price. Ist auch völlig okay. Er ist straight. Das Einzige, was ich immer nicht verstehe, ist, warum er seine Posts so schnell wieder runternimmt, weil das spricht dann wieder dafür, irgendeiner hat da dann mal dazwischen gefunkt und hat gesagt, Gazzy, ist vielleicht nicht so schlau, das so stehen zu lassen. Damit punktest du, zumindest Stand jetzt, überhaupt nicht bei deinen Fans und bei den interessierten Darts-Beobachtern.
Ja, weil es ja vor allem jetzt aktuell noch kein fixes Szenario ist, über das gesprochen wird, sondern es sind einfach ja mal so ein paar Ideen, die Barry Hearn hier vielleicht nicht ganz ohne Hintergedanken geäußert hat. Aber es ist ja nichts, wo Gervin Price, wo jetzt irgendjemand erwartet hat, dass Gervin Price sich dazu äußern soll. Also, und dann sehe ich auch noch irgendwie diesen Punkt so ein bisschen kritisch. Ja, er möchte raus aus dem Ellipelli mit dem Wunschgedanken, dass die Stimmung für ihn, die Atmosphäre, die Zuschauer irgendwie ein bisschen angenehmer und besser werden. Warum dann aber so stark pushen pro WM in Saudi-Arabien? Also ich sag mal, dann hätte es ja auch getan, wenn er gesagt hätte, nee, komm, lass raus aus dem Ellipelli, überall besser, als wenn wir jetzt hier spielen. Lass uns doch gerne an dieser Stelle nochmal über ein paar andere Szenarien sprechen, also so ein paar weitere Ideen neben Saudi-Arabien, was mit der WM passieren könnte, weil wir haben da beide grundsätzlich auch nochmal so ein paar Vorstellungen, weil ich sag mal, es ist ein Fakt, das haben die Ticketverkäufe im letzten Jahr gezeigt. Grundsätzlich wird sich irgendwas am Austragungsort der WM ändern müssen.
Ja, das ist der Fall, und Barry Hearn hat ja als Zwischenschritt schon mal die Main Hall angesprochen. Die geistert so seit mehreren Jahren auch schon da durchs Pressezentrum und auch teilweise darüber hinaus. Also das würde keinen mehr überraschen, wenn man da perspektivisch hingeht, vielleicht so in 2-3 Jahren. Was ich mir vorstellen kann und was ich auch deutlich charmanter fände, als die WM nach Saudi-Arabien irgendwann zu verfrachten, wäre die Möglichkeit, es so zu machen wie im Fußball oder in anderen Sportarten, wo eben die WM nicht an einem Ort ausgetragen wird. die WM mal in Berlin stattfinden zu lassen, ja, warum nicht? Und da hast du mit der Zuschauerproblematik auch gar keinen Stress, weil da hast du mehrere Veranstaltungshallen und wenn du in die Mercedes-Benz sogar gehst, dann wissen wir alle, wie groß das sein kann. Atmosphäre leidet drunter, wissen wir auch. Finde generell, das gilt für viele der großen Premier League-Hallen, dass Darts auch schon irgendwie atmosphärisch ein bisschen cooler ist, wenn es eher ein bisschen enger, ein bisschen rauchiger ist als in diesen großen Multifunktionsarenen. Aber das wäre zumindest ein Weg, den ich mir eher vorstellen kann. Dann übrigens könntest du auch mal so einen Trip alle 10 Jahre nach Saudi-Arabien dem Geld wegen eher verargumentieren, weil machen wir uns nichts vor, der Fußball hat es auch verkraftet, dass in Katar gespielt wurde. Ne? So ehrlich muss man sein, ob man das jetzt gut fand oder nicht.
Das ist ein Szenario, also grundsätzlich die WM komplett für immer oder ich sag mal jetzt erstmal perspektivisch für die nächsten 5 Jahre nach Saudi-Arabien zu verlegen, damit tue ich mich persönlich sehr schwer. Wenn man jetzt aber sagen würde, die WM wandert rundum, wo es eben funktioniert, auch in größeren Hallen, du hast es gesagt, ja, die Stimmung leidet ein bisschen darunter, wenn man in größere Hallen geht, aber ich glaube, das ist einfach der nächste notwendigere Schritt und da kann man dann auch nicht unbedingt nur rein dartspuristisch sagen, wir wollen jetzt hier die beste Stimmung haben, weil am Ende ist es einfach ein massiger Unterschied, ob du pro Session 4, 6, 8, 10 oder 15.000 Tickets verkaufst und wenn man dann sagen würde, die WM wandert rum, das heißt, sie ist mal in London, sie ist vielleicht mal in Dublin, dann ist sie mal in Antwerpen, in Berlin, in Budapest, eventuell auch mal in New York im MSG und dann alle 10 Jahre ist die mal in Riad oder in Manila oder wo auch immer auf der Welt, dann wäre das was, wo man das vielleicht eher noch verkraften könnte, aber generell zu sagen, die WM geht nach Saudi-Arabien, das ist halt einfach ganz großer Mumpitz. Du hast jetzt gesagt, der nächste notwendigere Schritt wäre, in die Main Hall zu gehen. Da kannst du dann von circa 4 auf circa 6.000 Sitzplätze aufstocken. Ich persönlich glaube aber sogar, dass das noch ein Schritt zu wenig wäre, dass noch mehr gehen würde und dass der nächst logische Schritt in meinen Augen eigentlich ist, raus aus dem Ellipelli zu gehen.
Ja, mehr geht immer, ne? Aber so als Zwischenschritt fände ich es schon charmant. Ich hatte gerade jetzt so beim Aufnehmen der Folge eine Idee, vielleicht wäre auch das eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie aufwendig das wäre. Aber stell dir das Szenario vor, man würde nach der Weihnachtspause in die Main Hall gehen, also während der heißen Phase dann dort spielen. Ich weiß nicht, ob das logistisch überhaupt möglich wäre, müsste man mal erfragen, aber ich stelle es mir sehr kompliziert vor, aber trotzdem, das wäre ja vielleicht auch eine Variante. Aber dieses Thema Ellipelli zu verlassen, da schwingt natürlich ganz viel Tradition mit, ganz viele dieser weichen Faktoren, die dafür sprechen und auch diejenigen, die da so vehement für den Fortbestand der Darts-WM im Ellipelli argumentieren, die auch nach wie vor dann meinetwegen sagen, ja, dann komme ich halt da nicht hin als Fan oder nur einmal in 15 Jahren wegen so wenigen Tickets, kann ich auch ein bisschen verstehen, weil das ist einfach ein Ort geworden, der sich zu dem Darts-Mecker entwickelt hat, schlechthin. Und wo wir jetzt über Mekka sprechen, ist das natürlich auch wieder ein spannender Kontext mit Saudi-Arabien. Aber das nur am Rande. Dementsprechend, das kann ich auch nachvollziehen, weil auch das war nicht selbstverständlich, als man nach der letzten WM in der Circus Tavern vor mehr als 15 Jahren dann darüber gegangen ist. Ne? Dass man überhaupt wieder so einen magischen Ort finden würde. Ich meine, wenn ich mir jetzt alte WM-Spiele aus der Circus Tavern anschaue, dann denke ich auch mal, war auch irgendwie ganz geil und hätte ich mal miterlebt, wo da dann noch geraucht wurde und so und wo das alles so unglaublich eng war. Damals war das ja schon ein Quantensprung, was die Kapazität betrifft.
Naja, vielleicht, weiß ich nicht, wenn man nach Riad geht, siehst du dann irgendwie Michael van Gerwen und Gervin Price mit einer gemeinsamen Wasserpfeife auf der Bühne, beide mit einem Schlauch irgendwie zu ihrem Tisch hin. Aber also, ich sag mal so, ich finde den Ellipelli auch klasse und das soll auch gar nicht falsch rüberkommen. Also mit dem Ellipelli verbinde ich auch unfassbar viele schöne Momente und es sind auch wohlige Gefühle, die da aufkommen.
Micha, das kommt ganz falsch rüber. Nein, Scherz.
Ja, nur weil ich eben so schnell gesagt habe, der nächst notwendige Schritt für mich ist es, raus aus dem Ellipelli zu gehen. Aus Darts puristischer Sicht ist dass Ellie Pelli unfassbar ikonisch, unfassbar klasse. Ich freue mich jedes Mal wieder aufs Ellie Pelli. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn bei einer Weltmeisterschaft, wo, ich habe das vorhin auch gesagt, noch nicht mal der Luke Littler-Hype am Start war, nicht mal mehr die Tickets in den normalen Verkauf gegangen sind, sondern alle 90.000 Tickets im Vorverkauf weg waren, dann muss da auf lange Sicht, das heißt jetzt nicht, dass es in diesem Jahr so sein muss oder auch im nächsten Jahr, aber da muss auf die nächsten 3, 4, 5, 6, 7 Jahre da was passieren. Und dann muss Darts raus aus dem Ellipelli, weil ich auch glaube, dass die Main Hall mit 6 anstatt 4.000 Plätzen pro Session einfach zu klein ist. Eine Option, die ich noch in den Raum schmeißen würde, wäre, wenn man bei dem Standort London und UK bleiben wollen würde, dass man erstmal in die O2 Arena in London geht. Wir haben es gesehen beim Premier League Finale, da ist Platz für 14.000 Leute pro Session. Dann wäre man auch wieder ungefähr in dem Szenario, was Barry Hearn durchrechnet, wenn er sagt, ich kann 250.000 Tickets verkaufen anstatt 90.000. Ja, dann kannst du auch 250.000 Tickets in der O2 in London verkaufen. Und da hast du dann Bier und Anreise und diese ganzen Sachen mit dazu, was du in Saudi-Arabien dann ein bisschen schlechter hättest. Aber in meinen Augen ist der nächste Schritt raus aus dem Ellipelli.
Dann habe ich jetzt die perfekte Idee, weil wir eben über das Thema Logistik gesprochen hatten, bei meinem Vorschlag doch einfach nach der Weihnachtspause in die Main Hall zu gehen. Dann geh doch dann einfach ins O2. Das wäre ja logistisch total einfach, weil man müsste nichts innerhalb des Ellipellis umbauen. Man müsste natürlich die Bühne dann dahin verfrachten über Weihnachten oder so, aber das traue ich denen auch irgendwie zu. Ist ja innerhalb
London. Das kann ja der Weihnachtsmann machen, ne?
Genau, das wäre doch eine Variante.
Warum ja, aber also wenn du jetzt sagst, das wäre eine Variante, warum dann nicht die komplette WM der O2 stattfinden lassen? Dann kannst du auch noch mehr Leute in die Sessions vor Weihnachten holen. Und wenn du da jetzt sagst, oh, dann kriegt man die Sessions vielleicht nicht alle mit 14.000 Leuten ausverkauft, dann ist es, glaube ich, trotzdem einfacher, 3 Wochen an dem gleichen Ort die WM zu machen, auch wenn du die ersten 2 Wochen nicht alles voll verkaufst, als dann noch umzuziehen über Weihnachten, oder?
Ja, aber das wäre mein Argument gewesen, dass man dann irgendwie den dritten Turniertag an einem Dienstag Mittag, wenn da dann irgendwie, keine Ahnung, der Nordic and Baltic Qualifier gegen Sudesh Fitzgerald spielt und noch solche Partien, dass man dann da irgendwie vor so einem halbleeren O2 spielt, das sehe ich halt irgendwie nicht. Das glaube ich, wenn ich dann irgendwie kacke und ist ein sehr weicher Faktor, aber ich mag die O2 als Austragungsort jetzt auch nicht ansatzweise so sehr wie den Ellipelli, ne? Dementsprechend, ja, das wäre jetzt einfach so eine Zwischenlösung, muss man nicht machen, man könnte direkt dann ins größere Modell gehen, aber scheint ja auch darauf hinauszulaufen, dass Barry Hearn sagt, Zwischenschritt ist die Main Hall, ne? Also eben dann aber auch nicht O2, sondern erstmal dieser kleinere Zwischenschritt, den du als zu klein erachtest.
Ja, ist in meinen Augen ein bisschen zu klein. Ich denke mir, wenn schon zusammenlegen, dann aber auch richtig die Schadensregulierung. Kevin, was würdest du denn sagen, wie bald, wenn das jetzt der nächste Zwischenschritt sein sollte, in die Main Hall zu gehen, wie bald sehen wir das denn schon?
Ja, hatte ich ja eben schon mal erwähnt, in 2 bis 3 Jahren könnte ich es mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass das jetzt so eine ganz schnelle Entscheidung wird, weil dafür mahlen die PDC-Mühlen dann doch relativ langsam. Das muss man denen ja lassen.
Aber die werden auch gesehen haben, das erste Jahr, wo alles im Vorverkauf weggeht, ohne Luke Littler-Hype. Und den Faktor darfst du, glaube ich, nicht, gerade in UK, nicht unterschätzen.
Ja, aber die werden jetzt auf jeden Fall die nächste WM erstmal mit Luke Littler mitnehmen, werden mal schauen, wie sich das danach entwickelt, wenn Luke Littler auch irgendwie ein arrivierter Bestandteil des PDC-Trosses ist. Und dann werden sie das einfach marktforschungstechnisch auch, denke ich, analysieren und dann schauen, weil wir dürfen auch nicht vergessen, die Ticketverkäufe sind jetzt auch nicht das alleinige Kriterium, glaube ich. Gerade für die nächsten Schritte ist das gar nicht mal so entscheidend. Da geht es dann auch eher darum, die Fernsehgelder möglichst zu maximieren. Dass wir jetzt irgendwie noch 15 Jahre hier im Ellipelli in der West Hall spielen, sehe ich halt wirklich gar nicht.
Dann lass uns gerade jetzt zum Abschluss dieser Thematik, ich glaube, wir haben da jetzt vieles schon zugesagt, lass uns vielleicht noch einmal festlegen, indem wir jetzt wirklich ganz ins Blaue greifen, wie ich es hinterm Deich hier vor mir sehe. Die 3 Szenarien, entweder im Ellipelli bleiben oder die WM rotiert zwischen vielen verschiedenen Standorten von Jahr zu Jahr. Oder wir befinden uns für mehrere Jahre in Folge in Saudi-Arabien oder irgendwo dort im arabischen Raum. Kevin, was glaubst du, an welchem Punkt sind wir in 5 Jahren?
in 5 Jahren sind wir an dem Punkt, dass die WM in der Main Hall stattfindet. Wir kommen auch schon früher da an, tippe ich, aber in 5 Jahren werden wir noch an dem Punkt sein.
Dann sage ich jetzt folgenden Punkt, Steilthese. In 5 Jahren, so leid es mir tut, wird die WM in Saudi-Arabien sein und dort erstmal für ein paar Jahre. Und das wird der Auftakt sein dazu, dass die WM anfängt rumzurotieren.
Und dann würde ich sagen, werden wir in 5 Jahren diese Podcast-Episode aus der Zeitschleife rausholen und werden das Ganze analysieren. Ich hoffe, dass wir das in 5 Jahren immer noch zusammen machen. Das wäre erstmal Grundvoraussetzung.
Ja, das wäre schön. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Jetzt aber erstmal einen Haken hinter diese Woche. In der nächsten Woche geht's weiter. Sind dann ja in den nächsten 5 Jahren nur noch 260 Wochen. Dann hören wir uns wieder. In den 260 Wochen könnt ihr uns entweder 520 Mal regulär hören oder 260 Mal regulär und 260 Mal auf Patreon. Das würde euch dann, ach, jetzt habe ich mir hier was eingebrockt, 700,80 € die Mehrwertsteuer noch dazu kosten. Wir würden uns aber auf jeden Fall sehr bedanken dafür und setzen dann jetzt einen Haken dahinter. Kevin, hat großen Spaß gemacht, ein paar Gedankenexperimente. Es wird spannend zu sehen, wo sich die Dart-WM in der Zukunft hinentwickeln wird.
Günstiger als Pay-TV werden wir auf jeden Fall bleiben. Ich denke, das kann ich im Namen von unserem Podcast-Team definitiv erstmal so unterstreichen. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt doch eine deutlich längere Folge, als wir ursprünglich mal befürchtet hatten. Wir dachten ja nicht, dass wir hier bei 20 Minuten rauskommen. Das wäre ganz schön blöd. Aber wir sind hier ordentlich in den Redefluss eingestiegen und das hat Spaß gemacht. So ganz ohne Notizen mal eine Folge zu machen, einfach mal frei Schnauze über auch nur zwei Themen zu sprechen.
Auch mal locker durch die Hose atmen.
So, ne, Bernd? Also, naja, in diesem Sinne, die Schadensregulierung meldet sich ab für diese Woche und sagt Tschüss bis nach dem Nordic Darts Masters.
Bis dann. Ciao.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.